Das heißt, Deutschland verarmt, die Menschen verarmen, es gibt mehr Arbeitslose, immer mehr Industrie macht dicht, immer mehr Industrieunternehmen wandern ab. Und das ist eine Prognose, die ich teile, so richtig gesagt hat, die EU kann nur so lange existieren, wie Deutschland zahlt. Und ob Deutschland in der Zukunft noch weiter zahlen kann, das stelle ich jetzt mal hier in Frage.
Hoffentlich bleibt es erstmal noch so. Also vielen Dank dafür. Bleiben wir trotzdem noch in Deutschland. Die letzten Wirtschaftszahlen sind ja auch rausgekommen. Bruttoinlandsprodukt war jetzt wieder negativ. Deutschland ist der kranke Mann Europas. Wir laufen an der Krücke. Auch große Unternehmen wie BASF, Bayer, Volkswagen haben große Probleme. Vielerorts natürlich auch hausgemacht. Da geht es um Energie, die wahnsinnig teuer geworden ist. Und ja, die Politik stellt sich aber hin und sagt, es ist gut so, der Weg, den wir eingeschlagen sind, das ist genau der richtige, wir machen genauso weiter. Wollte von Ihnen wissen, wie sind denn die Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Die Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Deutschland könnten schlechter nicht sein. Und Sie haben es ja eben schon symbolisch angesprochen. Ich komme manchmal vor wie in der DDR. Die Politik macht irgendwas, die Gazetten klatschen Beifall. Es gibt keine Kritik von nirgendwo, während mit der großen Abrissbirne links-grün oder die Ampelregierung die Grundfesten des deutschen Wohlstands zerstört. Das werden wir wahrscheinlich erst dann vollumfänglich merken, wenn es nicht mehr rettbar ist. Also wir bei MM News und so weiter, auch auf meinem Kanal, wir weisen ja ständig schon seit Jahren darauf hin, in welche Richtung das läuft. Und tatsächlich ist es ja so, dass auch die offiziellen Wirtschaftsdaten diesen Weg nach unten ja beweisen. Und trotzdem lernen sie nicht dazu. Ich meine, Sie haben eben von minus 0,1% Wirtschaftswachstum gesprochen. Ich habe eine Zahl im Kopf, wo es noch heißt, je nach Wirtschaftsinstitut natürlich, dass wir 0,1% Wachstum haben. Aber dazu muss man natürlich wissen, erstens ist diese Schwankungsbreite überhaupt nicht prognostizierbar. Also, und zweitens deutet alles darauf hin, dass diese Wirtschaftsinstitute natürlich auch Gefälligkeitsgutachten im Hinblick auf die Regierung machen, die man jetzt nicht so sehr erschrecken will und dann eher doch eine positive Zahl am Ende noch rausquetscht als eine negative Zahl. Ich habe mich vor kurzer Zeit mit einigen internationalen Hedgefondsmanagern in der Schweiz getroffen, in Genf. Und wir haben, und die Leute reden ja wirklich offen, die gucken auf Makro und was Wirtschaft macht und wie es in den Staaten abläuft und so weiter. Und die haben ein ganz anderes Bild von Deutschland. Sie zeichnen kein Bild eines kranken Mannes, sondern sie zeichnen eigentlich schon die Katastrophe. Okay, Hedgefonds übertreiben auch gerne. Aber was die auf den Tisch gelegt haben, war eben, dass wir in den nächsten Jahren ein Minus, eine Wirtschaftskontraktion von 1 bis 2% haben werden. Von 1 bis 2%. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ist aber der Hammer. Das heißt, Deutschland verarmt, die Menschen verarmen, es gibt mehr Arbeitslose, immer mehr Industrie macht dicht, immer mehr Industrieunternehmen wandern ab. Und das ist eine Prognose, die ich teile. Ich teile nicht die hedonistischen Ansätze vom Institut der Weltwirtschaft und wie sie alle heißen, IFO. IFO ist ein bisschen kritischer, aber letzten Endes versuchen die das ja auch noch so ein bisschen positiver darzustellen, als es tatsächlich ist. Und ich traue diesen Gutachten überhaupt nicht mehr. Ich glaube, dass wir so ja nicht in ein schwarzes Loch fallen, aber doch den Rückwärtsgang einlegen, und zwar mit aller Gewalt und dann die Geschwindigkeit, mit dem wir das Land an die Wand fahren, noch erhöhen. Das ist auch Aussage dieser Hedgefondsmanager. Und das hat natürlich Implikationen, nicht nur für die Menschen, die hier leben, weil sie verarmen und so weiter, sondern Implikationen für den Euro, für die EU und so weiter. Die Hedgefondsmanager denken halt immer noch 3, 4, 5 Schritte weiter. Denn also wenn es Deutschland nicht mehr gut geht, ja, dann müssen wir uns auch Sorgen um den Euro machen. Das heißt also, dass man möglicherweise strategisch etwas machen sollte, was darauf hinausläuft, dass man eben aus dem Euro rausgeht. Also die sehen ganz klar, dass der Euro in den nächsten Jahren unter die Parität von einem Dollar fällt. Weil hier, ich meine, in der Eurozone, wenn wir Frankreich nehmen, wenn wir die Südschiene nehmen und so weiter, die Probleme in den anderen Ländern sind ja noch viel größer zum Teil. sodass man da sein Geld schon mal ein bisschen retten kann, indem man also von den Währungen her ein bisschen aufpasst. Natürlich ist Gold und Silber auch immer ein guter Hedge gegen Inflation und gegen den Wahnsinn, den die Politik macht. Und das ist das eigentliche Schreckliche an der Entwicklung, dass dass wenn es Deutschland, Sie sagten ja eben der kranke Mann, wenn es denen nicht gut geht, dann steht das ganze Währungssystem auf dem Spiel am Ende. Denn Deutschland haftet ja für die Eurozone. Und man kann also quasi sagen, ohne Deutschland kein Euro. Punkt. Und wenn wir jetzt hier irgendwie italienisiert werden oder sonst irgendwas, dann wird der Euro ins Unendliche absacken. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, dass das natürlich auch Implikationen für die gesamte EU hat, wo wir ja auch Hauptzahler sind, mehr oder weniger. Und wie Margaret Thatcher ja vor Jahrzehnten, glaube ich, schon so richtig gesagt hat, die EU kann nur so lange existieren, wie Deutschland zahlt. Und ob Deutschland in der Zukunft noch weiterzahlen kann, das stelle ich jetzt mal hier in Frage.
Wir teilen diese Ansichten. Also bei uns in den Fonds sehen Sie auch keine bis kaum deutsche Titel, eben aus den benannten Gründen. Jetzt nehmen wir aber einfach mal an, und es bleibt leider bei der Annahme, die deutschen Politiker wollten was dagegen tun. Ja? Weil Habeck stellt sich hin und sagt weiter so, Scholz stellt sich hin und sagt, der Weg, der ist gut, das machen wir genauso weiter. Aber nehmen wir mal an, Sie wollten was verändern. Was könnten Sie denn jetzt kurzfristig tun? Was müssten Politiker jetzt tun, damit es wieder aufwärts geht?
Sie müssen erstmal damit aufhören, hart erarbeitetes Steuergeld in aller Welt zu verprassen. Und da sind die sogenannten oder viel genannten Radwege in Peru ja nur ein Beispiel. Derer Beispiele gibt es Tausende bis zu queerfeministischen Gendergeschichten in irgendwelchen Schurkenstaaten in Afrika, wo sich die Diktatoren freuen, dass sie da mit offenen Händen mit Geld überschüttet werden. Ich meine, wenn es unserem Land nicht gut geht, dann würde ich erstmal sagen, dass man an den Geschenken sparen soll und die Entwicklungshilfe drastisch einkürzt, die ja sowieso keinen Effekt hat, wie wir alle wissen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch auf der Immigrationsebene einiges zu tun und dann noch in dem sogenannten Klimaschutzgedöns. Es kam ja vor einigen Wochen raus, dass wir China 4,5 Milliarden Euro gezahlt haben für Klimaschutzmaßnahmen. Herausstellte sich dann hinterher, dass das Geld in einem leeren Hühnerstall gelandet ist und dass da überhaupt nichts gemacht wurde. Abgesehen davon, ob man China nun ein paar Milliarden hinterherwerfen muss, ist natürlich das ein Riesenskandal, was in den Medien ebenfalls höchstens auf Seite 3 oder Seite 10 wiedergegeben wurde. Also ein Skandal an den anderen reiht sich hier aus, wo man also wirklich sagen muss, was machen die da mit unserem Geld? Wenn irgendjemand auf der Welt schreit, dann ist die Baerbock, dann sind die Grünen, dann sind sie alle sofort da und verteilen das Geld mit vollen Händen, weil sie es ja nicht selbst erarbeitet haben, weil sie es ja anderen Leuten wegnehmen. Und das ist das Problem in Deutschland. Die Arbeit lohnt sich doch gar nicht mehr. Also erstmal sollten wir überall kräftig zusammenstreichen. Ich habe das mal ausgerechnet, da haben wir sofort 100 Milliarden gespart. Ich nenne hier nur mal zwei, drei Zahlen. Also ungefähr 50 Milliarden Migration im Jahr. Dann haben wir etwa, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber auf 10 Milliarden wollen wir es jetzt auch nicht genau wissen, 40 bis 50 Milliarden Bürgergeld im Jahr. Wir haben 33 Milliarden Entwicklungshilfe im Jahr auf Rekordkurs übrigens. Und dann haben wir noch die Klimaschutzhilfen, die irgendwie ganz undurchsichtig in aller Welt verteilt werden. Das sind dann nochmal 6 Milliarden im Jahr. Wenn wir das alles sparen würden oder zumindest mal 30% davon sparen würden, dann könnten wir die Steuern hier in Deutschland um 5 bis 10% senken. Und das wäre etwas, was den Leuten zu Hilfe käme, was das Konsumklima, das ja gerade jetzt vorgestern oder letzte Woche regelrecht abgekippt ist, dass den Leuten wieder Mut ein und den Leuten sagt, bleibt in Deutschland, hier lohnt es sich zu arbeiten, hier kommt noch was raus, wenn du auf den Lohnzettel guckst. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Diese Regierung, diese Ampel, insbesondere Rot-Grün, ist ja nicht nur eine Steuergeldveruntreuungspartei, sondern sie sind mit pfiffigen Methoden danach denjenigen, die noch arbeiten, die sich hier abrackern, immer mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da geht es gar nicht nur um die Lohnsteuer und den ganzen Wahnsinn, Mehrwertsteuer und so weiter, sondern über CO2-Abgaben und Tierschutzwohlcent und was, wie sie es alles verpacken und so weiter. Am Ende bleibt dem Verbraucher nichts mehr übrig. Und das ist eben genau der Punkt. Und hinzu kommt natürlich noch, dass die Wirtschaft kaputt gemacht werden, weiß ja jeder, durch diese viel zu hohen, teuren Energiepreise, dieses Wolkenkuckucksheim, erneuerbare Energie, da gibt es genug Wissenschaftler, das ist erstmal physikalisch nicht möglich. Wenn wir früher in der Schule gesagt hätten, erneuerbare Energie, das geht schon nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nicht, hätten wir so 6 gekriegt, aber jetzt ist das hier so ein offizieller Begriff und das ist auch gleichzeitig Symbol dafür, dass es nicht funktionieren kann, wenn also schon der Begriff ein Absurdum ist. Und wenn ich dann sehe, dass Kühltürme in Bayern gesprengt werden von einem noch funktionierenden Kraftwerk oder zumindest einem Kraftwerk, das man ja wieder einsetzen könnte, wenn man Strom braucht, dann ist das für mich das Symbol der gewollten oder ungewollten Zerstörung oder Selbstzerstörung Deutschlands. Jedenfalls zu sagen, dass wir Bayern mit Strom aus Windmühlen an der Nordsee mit zusätzlichen Leitungen befeuern können, da braucht man jetzt nicht unbedingt Physik studiert zu haben, dass das ein schwieriges Unterfangen haben ist, denn auch die Leitungen haben große Widerstände und. Das funktioniert alles vorne und hinten nicht. Aber sie machen so weiter wie bisher. Unterm Strich kann man sagen, es wird ein bestehendes Stromnetz willkürlich zerstört. Und ein neues gebaut, von dem man gar nicht sicher ist, dass es funktioniert und wo viele Experten sagen, kann auch nie funktionieren. Also ich bin immer mehr umgeben von Menschen, die mir sagen, hey, ist das alles gewollt? Machen die das extra? Wo ich dann sagen muss, hör mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so doof sind und das wirklich wollen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass da auch irgendwie solche Aspekte in Betracht gezogen werden müssen. Denn ich kenne kein Land auf der Welt, das so bescheuert arbeitet von der Regierung, wie ausgerechnet hier die Bundesregierung. Ein Land, das von Energie abhängig ist und eine Regierung, die die Strompreise und Energiepreise sky high setzt, da weiß doch jeder, dass das Land oder dass die Industrie dann zerbricht.
Herr Ross, da muss ich schon mal einhaken. Ja, also, und das ist ja eigentlich auch das Traurige oder Perfide dran, weil warum wird es denn gemacht? Oder wie wird es denn dem deutschen Michel sozusagen verkauft? Es wird auch gesagt, na, der böse Russe hat Nord Stream 2 gesprengt, deswegen müssen wir jetzt alle frieren und deswegen müssen jetzt die Preise nach oben gehen. Immer vor diesen ganzen perfiden Ausreden werden irgendwelche haarsträubende Dinge herbeigezogen und leiden muss der arme Michel zu Hause. Und das ist. Ich frage mich einfach, wann wachen wir auf, wir Deutschen? Wann hören wir auf, alles mit uns machen zu lassen?
Die Medien sind ja dabei, ihre Glaubwürdigkeit komplett zu verlieren. Ich meine, das sind ja nur noch Propagandaanstalten von SPD, Grüne und vielleicht auch so ein bisschen CDU. Ich glaube, dass immer mehr Leute aufwachen. Das zeigen ja auch die Wahlergebnisse im Osten, wo man natürlich sich nicht fragt, warum kriegt die AfD da plötzlich 30%, sondern wo man einfach mit der Nazikeule draufhaut. Also so geht's nicht, liebe Journalisten. Ja, also wenn ihr der Meinung seid, dass da bei der AfD was schiefläuft, dann müsst ihr auch mit Argumenten arbeiten. Und jeder, der in das Parteiprogramm der AfD guckt, dass das nichts mit Nazi zu tun hat. Aber das wird ja weggelassen. Wir leben in einer Lücken- und Lügenpresselandschaft, die ihresgleichen sucht. Und Sie haben es ja eben angesprochen, diese Nummer da mit Nord Stream 2, da kann ja sogar die Oma daran riechen, dass das lächerlich ist. Also ich hatte da mit Fachtauchern, ich habe noch ein Video gemacht beim M-News, das hunderttausende Mal abgerufen ist. Also was die uns da erzählen, also auch mit der Segeljacht Scholle oder Jolle, die da mit ein paar Tauchern angeblich hingefahren ist, geht alles technisch gar nicht. Und dass man dann noch ein halbes Jahr später dann die berühmten Sprengstoffreste auf dem Küchentisch gefunden hätte. Also ich meine, lächerlicher geht's gar nicht. Das ist ja nur noch Verarschung pur und das merken die Leute. Und deshalb haben die Medien auch immer weniger Deutungskraft. Ja, wenn sie die hätten, dann wäre ja die AfD in einigen Ländern des Ostens nicht bei 30% oder insgesamt bei 18%. Die steigen ja sogar in der Zunahme, weil die Menschen einfach keinen Bock mehr darauf haben, sich ständig jeden Tag in der Tagesschau mit irgendwelchen Lügenmärchen oder Weglassmärchen oder Framing-Dingern sich in die richtige Richtung gepusht zu werden. Ob das jetzt Gender ist oder die Frage, ob es zwei Geschlechter gibt oder die Probleme, die sich mit der Migration, so wie sie aktuell abläuft, nur mal zwangsläufig ergeben und das immer wieder neu unter den Tisch gekehrt werden. Ob es jetzt die erneuerbare Energiengeschichte ist, die uns alle ärmer macht und den Wirtschaftsstandort Deutschlands zerstört und einige andere Dinge mehr. Die Leute merken es, aber die Regierung merkt es nicht. Und die Esken hat doch gesagt, nach dem Vorfall von Versolingen, also so sinngemäß, ja, hätten wir auch nicht verhindern können. Und man kann das irgendwie nicht ändern. Also wenn das die Antwort ist, ja, und bei Frau Esken ist es ja sowieso so, wenn sie den Mund aufmacht, verliert die SPD immer 0,1%. Da sollte sie sich mal überlegen, ob sie nochmal vor die Kameras geht. Dass, wie Dieter Nuhr schon richtig gesagt hat, die SPD hat den Status der Arbeiterpartei, also derartig sich selbst zersägt und abgesägt, dass das ist, was Nuhr sagt, richtig ist. Er sagt nämlich, die SPD ist die Partei der Nichtarbeitenden. Die SPD ist die Partei der Nichtarbeitenden. Und besser kann man es nicht formulieren. Diese ganzen Schmarotzer, all jene, die Geld haben wollen vom Staat aus irgendwelchen Gründen und nicht arbeiten, die hier reinkommen, die Bürgergeld beziehen, ja. Ich meine, Bürgergeld, Bürger, da dachte ich, das hätte was mit einem deutschen Bürger zu tun. Aber wenn man Bürgergeld kriegt, dann kann man auch Ukrainer sein und so weiter. 40% sind Ausländer. Was hat denn das mit Bürgergeld zu tun? Das sind alles Dinge, wo uns das Geld rausläuft in dicken, vollen Händen. Und das muss ja irgendwo herkommen. Herkommen tut es von den Leuten, die schuften und von denen sich immer mehr Menschen fragen, lohnt sich das überhaupt noch oder soll ich nicht doch lieber gleich Bürgergeld beantragen?
Zum Thema Solingen ja noch abschließend, was ja das Fass noch eigentlich zum Überlaufen gebracht hat, die Diskussion dann, ob man dann nicht lange Messer verbieten sollte, um das dann zu verhindern. Aber das Fass machen wir gleich wieder zu, Herr Ross, sonst kommen wir da gar nicht mehr weiter. Wir wollen lieber